Ich habe nur ganz kurz was auf dem Herzen, das ich euch mitgeben wollte. Und zwar geht es euch auch manchmal so, dass ihr das Gefühl habt, ihr steigt immer so zwischen zwei Welten. Sonntag, Morgen, Gottesdienst, Lobpreis, Christian Talk, da redet jeder christlich. Und dann im Alltag wieder, man rutscht so leicht wieder in die Gedankengänge rein, die heute in der Welt so populär sind. Mir geht das total schlimm so, also total, ja, schlimm. Und ich denke mir, Gott, wie kann ich mein christliches Leben, wie kann ich das alles unter einen Hut bringen, dass ich überall so bin, wie du willst, dass ich bin. Dass ich überall ein Christ bin, dass ich überall, dass meine Gedanken dir untergeordnet sind. Und ja, dass meine Freunde merken, da ist was anders, dass die Leute um mich herum merken, da ist was anderes. Wie machen wir das? Und ich war ja 3 Jahre auf der Bibelschule, also eigentlich sollte ich es ja wissen. Eigentlich bin ich ja ein Superchrist und ja, aber es ist einfach ganz anders, wenn man das wirklich, wenn man alleine ist und dann das ganz praktisch umsetzen möchte. Wenn man in einem Schulgelände lebt mit 1000 Schülern, die Feuer und Flamme sind für Jesus und sich gegenseitig jeden Tag anstecken, man redet über nichts anderes. Aber dann, wenn man zu Hause ist, ist es wieder ganz anders. Und ich habe aber eine Sache gelernt und Gott hat mich wieder daran erinnert und ich habe ein bisschen nachgelassen in dem. Aber er hat mich erinnert und vielleicht hilft es den einen oder anderen von euch. Und zwar, wenn ihr den Heiligen Geist wirklich in euch habt und wir reden können in dem Heiligen Geist und beten können in dem Heiligen Geist, dann können wir auch beten, wenn wir nicht wissen, wofür wir beten sollen. Das ist eine Art Schlüssel für mich. Wenn ich oft in so einer Situation war, wo ich dachte, ach Gott, ist irgendwie weit weg und keine Ahnung, ganz andere Gedankenwelt da, dann habe ich, wenn ich anfange, dann im Geist zu beten und einfach ganz stur mich durchbohr, wie so eine Lokomotive, die gar nicht auf, einfach weiter beten im Heiligen Geist, ganz egal, welche Gedanken kommen, das ist doch blöd, das hört sich doch komisch an, ach, hoffentlich hört dich niemand, oder so Sachen. Wenn man da einfach weiter stur dran bleibt, irgendwann macht's klack und es ist wie wenn auf einmal ein neuer Atemzug kommt, wenn auf einmal Gott den Himmel aufmacht für dich und du bist wieder in der richtigen Welt drin, sage ich jetzt mal. Du bist wieder in Gottes Königreich. Und dein Körper und deine Seele, sie ordnen sich deinem Geist unter. Und dein Geist ist Gott untergeordnet. Und durch diese Zungensprache, auch einfach nur durch Gebet, aber vor allem durch die Zungensprache, die uns der Heilige Geist gibt, können wir unseren Körper, unsere Seele, unsere Gedanken in Gottes Unterordnung hineinführen. Also es ist ein ganz guter Schlüssel, den ich euch weitergeben will, wenn ihr manchmal meint, hey Gott, ich lebe überhaupt nicht wie ein Christ, was ist das hier, ich denke überhaupt nicht wie ein Christ, wie ich denken sollte. Vielleicht ist es eine gute Idee, sich einfach ins Bad einzusperren oder in den Keller, ganz egal, schalldichten Raum und dann loszulegen. Also wirklich loszulegen und einfach mal laut werden und ja, also es ist für mich eine befreiende Sache. Wenn ich das dann gemacht habe, dann habe ich es nie bereut und ich war dann wieder auf ganz neuen Füßen. Der Heilige Geist ist dazu da, dass wir uns selbst aufbauen, dass wir unseren Geist aufwühlen, dass wir unseren Geist wieder aufwecken und eben wie gesagt, dass wir unseren Körper und unsere Seele, unsere Gedanken wieder dem Geist Gottes unterordnen.
Manchmal dauert es eine Weile, wenn wir von der Lobpreis hinauskommen, mich wieder zu finden, aber und es eilt mir auch nicht. Ich liebe es, einfach da ein bisschen zu schweben und einfach Gottes Gegenwart zu genießen. Und ich denke, in dieser heiligen Atmosphäre der Lobpreis, das ist genau die richtige Zeit, auch über das Opfer zu sprechen. Wir wollen gerne jetzt einen Opfer einsammeln. Aber wir wollen das in eine ganz bestimmte Art und Weise machen und auch in einen ganz bestimmten Geist. Es ist vielleicht für einige von euch neu, vielleicht nicht. Wenn ihr mich mal gehört habt, dann ist es vielleicht nicht neu. Aber ich möchte uns wieder daran erinnern, worum es überhaupt geht mit einem Opfer. Ich lese aus 2. Korinther, Kapitel 9, Vers 6. Und das brauchst du nicht zu projizieren in diesem Falle. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du nachschlagen. Ich verspreche dir, ich sage nichts, außer das, was im Wort steht. Okay? Sollte auch nachprüfen. Da heißt es, Kapitel 9, 2. Korinther, Kapitel 9, Abvers 6, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen und nicht aus Zwang. Ein traditionelles Verständnis von Opfer kann Zwang sein. Wenn du weißt, naja, Gottesdienst, Opfer gehört dazu, okay, jetzt muss ich was ins Korb legen, das ist Gebundenheit, das ist keine Freiheit, das ist Zwang. Nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott sucht irgendetwas. Könnt ihr das hören in diese Worte? Geistliche Worte, geistlich unterschieden. Gott sucht einen fröhlichen Geber. Er sucht einen Herzen, der mit Fröhlichkeit gibt. Ob das nun Geld ist oder ob das unser Herz ist, ob das unser ganzes Sein ist. Diese Fröhlichkeit, es ihm zu geben, das sucht Gott. Und was kann er dann machen? Was will er machen mit so einem Herzen? In dem nächsten Vers heißt es, Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Alle Gnade ist viel mehr als nur Geld in deiner Tasche. Alle Gnade hat mit deinem ganzen Leben zu tun, mit all deinen Beziehungen, mit allen deinen Umständen. Es bedeutet Gunst mit Behörden, es bedeutet Gnade hier, Gnade in der Supermarkt, Gnade auf meinem Arbeitsplatz, Gnade zu Hause, Gnade mit mein Hab und Gut. Es bedeutet alle Gnade, alle Zeit, volle Genüge. Dass wir nicht nur das haben, was wir brauchen, sondern dass wir zusätzlich noch reich sind zu jedem guten Werk. Und dann geht es weiter, wie geschrieben steht. Er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Und ich lese gleich weiter. Der aber Samen gibt den Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen die Früchte eure Gerechtigkeit. Da hast du das Aussehen, das dem Armen geben, und du hast die Gerechtigkeit, der in Ewigkeit bleibt, in denselben Vers. In irgendeiner Art und Weise, das freizügiges Geben bewirkt ewige Frucht. Das ist ein tiefes Geheimnis des Herrn. Wir dürfen mit einem materiellen Mittel irgendetwas Gutes tun und dazu rechnet Gott eine ewige Reichtum an Gerechtigkeit. Wir wissen, es ist nicht unsere Gerechtigkeit. Aber wir wissen, dass dass wir die Gerechtigkeit Gottes wurden. In Christus Jesus. Weil Gott hat Jesus, der keine Sünde kannte, zur Sünde gemacht, auf dass wir die Gerechtigkeit Gottes seien in ihm, in Christus Jesus. Also diese ewige Gerechtigkeit wird hinzugetan oder aufgebaut, oder wie das im Himmel aussieht nachher, weiß ich nicht. Aber diese Gerechtigkeit, die wir dadurch aufbauen, indem wir irgendetwas Materielles machen, das bleibt in alle Ewigkeit. Und Gott sucht Männer und Frauen, die willig sind, freiwillig mit Freude zu sehen, die möchte er mit seiner Gnade füllen, damit sie voll sind, zum Überfließen voll. Das ist ein Geheimnis Gottes. Deswegen ist ein Opfer für mich eine ganz, ganz tolle Sache geworden. Vorhin gingen bei mir auch die Jalousien zu. Hat jemand über Geld gesprochen, dann tschack. Schau mal, ob er mir was aus der Tasche ziehen kann. Aber mittlerweile habe ich gelernt, es ist so eine Freude, freiwillig und freimütig und einfach geben zu können, weil Gott will irgendetwas und ich will seine Gnade. Amen. Das ist irgendwie ein bisschen, ich meine, wenn man sät, dann erwartet man doch eine Ernte. Und wenn ich sähe, dann erwarte ich diese Ernte der Gnade. Und ich weiß, ich brauche so dringend seine Gnade, Tag für Tag. Amen. Also ich möchte jetzt diesen Opfer einsammeln, in diesem Sinne. Und ich möchte betonen, nicht mit Unwillen oder aus Zwang. Und jetzt machen wir was ganz anders. Wir haben leider die größten Sachen, die ich finden konnte, waren diese. Also ich hoffe, dass sie ausreichen. Ich habe 2 Stück davon. Wenn es nicht ausreichen soll, dann leeren wir einen aus und lassen es nochmal durch die Reihen gehen. Aber ich möchte das auch ein bisschen anders sehen. Wenn diese Körbe jetzt rumgehen, vielleicht sollen wir sie 2-mal rumgehen lassen, dass die ersten auch eine Chance haben, weil das ist jetzt Familienkasse. Wenn du hier bist und du weißt nicht, wie du nach Hause kommst, du hast keinen Sprit mehr in der Tank und hast keinen blassen Schimmer, wie werde ich jetzt tanken, dass ich nach Hause komme, habe kein Geld für meine Fahrkarte oder irgend sowas. Wenn diese Körbe rumkommen, dann nimm dir doch was raus. Da lacht ihr. Das ist ein komischer Typ. Gell? Das, sowas habe ich noch nie gehört. Soll das ein Segen sein? Wem soll das segnen? In erster Linie das Haus Gottes. Das Haus des Herrn. Und sein Werk. Wir werden etwas davon nach Hause nehmen, wenn ihr nicht alles rausnimmt. Und wir werden dadurch gesegnet. Können wir das so machen? Mit echten Freude. Machen wir doch ein bisschen Spaß draus und genießen wir doch das Opfer. Können wir das machen? Hier, darf ich das in der Richtung gehen? Und diese geht in diese Richtung. Und nachdem es einmal durch ist, dass auch vorne, dass jeder die Möglichkeit hat, was rauszunehmen, lassen wir es noch einmal durchgehen. Also niemand soll benachteiligt sein heute. Halleluja, danke Jesus für die Freude, die du uns gibst, zu geben. Preis dem Herrn. Halleluja. Gnade über Gnade. Halleluja. Vater, lass deine Gnade fließen unter uns heute. Wir brauchen dich so sehr, denn wir wollen viel von dir empfangen heute, Herr. Halleluja. Eimer ist voll, also. Preis dem Herrn. Halleluja. Lassen wir es nochmal durch die Reihen gehen. Denn wenn eine Not da ist, dann wollen wir schauen, ja, damit kann man den Tank voll machen. Noch einmal weitergeben, wenn du wirklich, ich meine das ernst. Ich meine das wirklich ernst. Wenn hier eine Not ist und du irgendwas brauchst, du weißt nicht, wie du nach Hause kommst, dann nimm dir was raus. Ich habe das letzte Mal, wo ich da war, vielleicht das erste Mal, habe ich eine Geschichte erzählt. Es war eine Gemeinde in Afrika. Und es kam die Zeit für das Opfer. Und der Pastor sagte, ja, wollen wir das Opfer jetzt einsammeln? Und die Leute fingen an zu jubeln und zu schreien. Und, ja, lass uns das Opfer einsammeln. Und die tanzten rauf und die brachten ihre Sachen, die Maiskolben und ein paar Hühner und was sie alles hatten. Und das lag alles vorne auf dem Altar. Und jeder freute sich und wirklich lobten den Herrn mit Tanzen und Jubeln. Und der Pastor sagte dann zum Schluss, oh, das war so schön. Wollen wir es nochmal machen? Und die sagen, ja. Und die fingen wieder an und brachten die Sachen. Die haben es verstanden. Und in dieser Gemeinde gab es keinen Mangel. Könnt ihr euch das so vorstellen? Es gab keinen Mangel. Wir haben noch einiges zu lernen als Christen hier in Deutschland mit unserer Zurückhaltung, und wir sind ja so vernünftig. Aber es gibt so eine Quelle der Freude, die wir noch zu entdecken haben. Halleluja. Heute Morgen haben wir gehört, wer ist der Heilige Geist? Jetzt hat keine Angst mehr vor ihm. Amen. Jetzt sind wir wirklich bereit, von ihm zu empfangen. Jetzt wollen wir über seine Gaben lernen. Die Geistesgaben. Was, warum und wie? Ich möchte anfangen in 1. Korinther. Wer könnte mir sagen, wo wir anfangen würden? Wenn du jetzt über den Heiligen Geist lernen wollen würdest, wo würdest du anfangen in der Schrift? Wer hat es gelesen? 1. Korinther, bitte? 13, also ganz nah dran. 14 ist auch gut. 12 ist der Anfang. 12, 13, 14, ihr habt absolut recht. Auf jeden Fall haben wir das richtige Buch erwischt. 1. Korinther, und wir fangen an mit 12. Und jetzt können wir ein paar Verse, wenn du 1. Korinther 12, 1 bis 11 mal raussuchen könntest. Was aber die Geistesgaben betrifft, also ich habe eine etwas andere Version, aber ich lese das lieber hier von der Bibel. Über die Gabe des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Auf Englisch sagt es, I do not want you to be ignorant. Das heißt, ihr sollt nicht unwissend sein in Bezug auf die Gaben des Heiligen Geistes. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter oder Dienste. Services ist das Wort auf Englisch. Es sind verschiedene Dienste oder Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte. Interessantes Wort. Auf Englisch heißt es works, workings. Es verschiedene Arten der Auswirkung. Die Kraft ist ja nur eines, der Kraft des Heiligen Geistes. Aber dieses Wort Kräfte ist in der Urtext, hat die Bedeutung, wie heißt es dort? Wirkung. Okay, Wirkung, das ist gut. Spitze. Wirkungen. Aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Das ist ein Schlüssel. Halte das bitte fest. Das lese ich noch einmal. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem einen das Wort der Weisheit gegeben. Vielleicht lese ich das, das ist besser. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einen anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist. Weiter. Einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen, das ist Prophetie, einen anderen aber Unterscheidung der Geister, einen anderen verschiedenen Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegungen der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Sind ein paar ganz markante Wahrheiten, die wir hier haben in diesen Versen. Paulus hat drei Kategorien genannt. Das eine Kategorie ist die verschiedenen Arten von Gaben. Das heißt hier, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und dann gibt es verschiedene Dienste oder verschiedene Ämter. Und dann, und das finde ich wirklich interessant, es gibt verschiedene Auswirkungen, diese Gaben und diese Ämter. Wie oder wer unter euch hat mal diesen Konflikt gehabt, wo jemand gesagt hat, Ich weiß nicht, ob das vom Heiligen Geist ist, weil die Leute nach hinten gefallen sind und nicht nach vorne. Und das wurde zu einem riesengroßen Ding. Ein anderer sagt, die Leute, die hüpfen so komisch da in diese Gemeinde. Und in diese Gemeinde ist es, die zittern alle. Und in diese Gemeinde knickt alle. Es sind verschiedene Auswirkungen, den einen und derselben Geist. Verschiedene Wirkungen, aber einen Geist. Also, dass wir dieses Problem aus dem Weg räumen, hat Paulus ja extra gesagt, Leute, es geben die verschiedenen Gaben, es geben die verschiedenen Ämter und es geben verschiedene Auswirkungen dieser Ämter und diese Gaben. Also wir dürfen einiges zulassen. Alles, was Gottes Geist zulässt, dürfen wir auch zulassen. Es gibt natürlich die Unterscheidung der Geister, wo wir vertrauen können, wir werden die Unterschiede merken können, wenn irgendetwas wirklich aus dem Bahn läuft. Preis dem Herrn dafür. Also lass uns mal diese verschiedenen Gaben anschauen. Erstens mal möchte ich diese Gaben in den Kontext bringen, in der sie gemeint sind. Wenn es heißt, die Offenbarung des Geistes ist zum Nutzen aller, das heißt, diese Gaben, die Erwartung ist, dass diese Gaben funktionieren, wo alle da sind, wo es eine Alle gibt. Wenn du nur einzeln und alleine bist, dann ist es eine andere Sache, als wenn du zum Nutzen aller in deine Gabe funktionierst. Das ist ein Schlüssel auch für das Zungenreden. Es gibt einen Zungenreden, die jeden von uns hat und haben darf, der uns selber auferbaut. Das ist ein Zungenreden, was die Amber jetzt beschrieben hat, wo du ganz allein in einen schalldichten Raum gehst und du plapperst einfach los. Wie eine Lokomotive, bis du durchbrichst. Das ist eine Art des Zungenredens, der nicht unbedingt zum Nutzen aller ist, sondern da sprichst du Geheimnisse mit Gott, zwischen dir und Gott. Da baust du deinen eigenen heiligen Glauben auf, so wie das Wort das sagt. Hier sprechen wir von irgendwas anders. Hier sprechen wir haben diesen Hauptrubrik über diese ganze Gaben, das heißt zum Nutzen aller. Das heißt, wir sind in einer Gemeinschaft. Es gibt eine Gruppe von Christen, wie wir sind, die zusammen sind, und der Heilige Geist will unter uns, unter diese Gruppe von Christen, sich merkbar machen. Er möchte seinen Kindern dienen. Er möchte, dass diese Gaben zum Auswirkung kommen, zum Nutzen aller. Dass der Leib sich aufbaut, dass wir zur Reife kommen, dass wir zur vollen Mannesreife kommen in Christus Jesus. Er hat ja was vor mit uns. Preis dem Herrn dafür. Wir sind nicht hier, nur zu vegetieren, dahin vegetieren, bis er uns endlich abholt. Der hätte uns ja sofort nach Hause nehmen können. In dem Moment, wo wir wiedergeboren sind, was wollen wir noch hier? Wie Paulus sagt, ich würde so viel lieber mit dem Herrn sein. Aber es ist um euretwillen, dass ich noch hier bin. Und so ist es mit jedem Einzelnen von uns. Wir sind hier um unseren allen Willen. Du hast irgendetwas, was ich brauche. Du hast irgendetwas, was der ganze Leib braucht. Und wenn du es für dich behältst, dann hat das Leib nichts davon. Dann humpelt das Leib so vor sich hin und kann ja nicht stark werden, kann ja nicht wachsen. Also diese Gaben, die haben ja eine Bedeutung. Die haben ja einen Ziel. Und die sollen ihren Platz finden in unseren Gemeinden, in unseren Zusammenkünften. Also das Erste. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Und wir gehen gleich weiter, weil die spielen so, die sind so eng miteinander verknüpft. Einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach derselben Geist. Habe ich ganz kurz erwähnt vorhin. Wenn du schnell warst, hast du das auch geschnallt. Ich habe gesagt, ein Wort der Erkenntnis ist, dass der Herr dir plötzlich sagt, die hat eine Schwester in der USA, die krank ist, bete für sie. Und dann kommt ein Wort der Weisheit und sagt, du sollst jetzt ihr die Hand auf dem Stirn legen oder du sollst auch für ihre Hände beten und du sollst sie schicken als meine Bote, dass sie ihr Schwester diese Heilung gibt. Das wäre ein Wort der Weisheit. Ein Wort der Erkenntnis ist, dass Gott dir irgendetwas gibt, wo du unmöglich hätte wissen können. Eine Information, die nur von ihm kommen konnte. Das ist ein Wort der Erkenntnis. Aber die Erkenntnis alleine, das ist eine Sache. Aber ein Wort der Weisheit sagt dir, was du mit diesen Erkenntnissen überhaupt tun sollst. Das ist Weisheit. Unsere Welt hat viel Erkenntnis. Wir leben in diesen Endzeittagen, wo Erkenntnis wächst. Exponentiell. Es ist enorm, was an Erkenntnis wächst. Aber ohne Weisheit ist das nur eine Last. Es ist eine riesige Last. Was mache ich mit diesen ganzen Informationen? Ich weiß so viel. Ohne Weisheit kannst du nichts damit anfangen. Also Weisheit ist sehr wichtig. Diese beiden Gaben zusammen, die sind so mächtig. Manchmal sind sie in einem Person verkörpert. Der Heilige Geist kann jeden verwenden, wie er möchte, denn er teilt die Gaben aus. Eine andere Sache, die sehr oft gesagt wurde, oder es war eine Zeit, wo das wirklich groß war, wo es heißt, jetzt musst du herausfinden, was ist deine Gabe. Amen. Was für eine Gabe hast du? Das ist schon wichtig, denn ich meine, dass der Heilige Geist schon sein Gaben verteilt, dass der eine echte Gabe für der Heilung hat zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite kommt es sehr oft vor, dass der Heilige Geist uns die Gabe schenkt, die wir in diesem Augenblick brauchen. Habt ihr bestimmt erfahren in irgendeiner Art und Weise. Du bist keine Prophet, aber Gott gab dir eine prophetische Rede. Du hattest ein Wort für jemanden und es hat gepasst. Hat dich fast umgehauen. Was? Ich? Tut gut. Oder du hattest ein Wort der Erkenntnis und mal ein Wort der Weisheit und mal hat Gott dir gesagt, ja, bete für jemanden und die wurden geheilt. Also diese Gaben des Geistes teilt er aus, wie er will. Wenn er jetzt eine Gruppe hat von Menschen, die immer zusammenkommen, dann kannst du wohl erkennen, aha, da kommt öfters ein Wort der Erkenntnis. Oder da kommt öfters eine prophetische Reden. Aber Gott sind keine Grenzen gesetzt. Dann ist diese Gabe der Glaube. Einem anderen aber eine Gabe der Glauben. In derselben einen Geist. Diese Gabe der Glauben ist eine sehr interessante Sache. Es ist anders als der Senfkornglauben, die wir haben, der ausreicht, der Tod und der Teufel ein für alle Mal zu überwinden. Ich meine, gibt es noch größere Glauben als das? Das ist der Glaube, die jeden Einzelnen von uns hat. Jeden Einzelnen von uns, der wiedergeboren ist, wir haben den Tod, den Teufel ein für alle Mal besiegt durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Also keiner von uns kann sagen, ich habe nicht genug Glauben, weil wir haben genügend Glauben, um das zu bekommen zu haben. Aber es gibt hier eine Gabe der Glauben, und das bewirkt sich, das könnte sich so auswirken, zum Beispiel, Gott sagt dir, geh und baue mir ein Zentrum. Und du sitzt da mit kein Geld in der Tasche und er zeigt dir, dieses Grundstück will ich haben. Geh auf dieses Grundstück, marschiere um dieses Grundstück 7-mal mit einer Trompete. Und wenn du das 7. Mal um dieses Grundstück gelaufen bist, ich sage dir, überall dort, wo deine Füße treten, das gehört dir. Du marschierst 7-mal um dieses Grundstück und das 7. Mal bleibst du hier an dieser Ecke stehen, du bläst diese Trompete und du sagst, dieses Land gehört mir im Namen Jesu. Am nächsten Tag kommt eine daher und sagt, ich weiß nicht warum, aber Gott hat mir gesagt, ich soll dir dieses Grundstück schenken. Das ist eine Gabe der Glauben. Okay? Das ist der Unterschied. Unser Glaube, die wir haben, das reicht, um die Werke Jesu zu tun und größere Werke. Diese Gabe, der zum Nutzen aller ist, kann auch in eine Gemeinde vorkommen, wo irgendjemand sagt, ein Wort für jemanden hat und sagt im Namen Jesu, das haben wir jetzt. Oder manchmal, vielleicht hast du das schon gemerkt bei dir selber, irgendwann mal reicht es. Irgendwann mal bist du mit irgendetwas geplagt und du sagst, nein, das reicht im Namen Jesu, wumm. Jetzt nehme ich meinen Stand, jetzt ist vorbei, jetzt habe ich den Sieg. Und es ist vorbei. Wer hat sowas erlebt? Das ist eine Gabe des Glaubens. So wirkt sich diese Gabe aus. Dann gibt es, wie heißt es hier? Gnadengaben der Heilungen. The workings of healings. The gift of healings. Das ist eine Gabe der Heilungen. Plural. Das heißt, es geben Leute, die eine besondere Gabe haben, um Leute zu heilen. Das ist anders als für Heilung zu beten. Wenn Gott dir sagt, bete für jemanden, dann kann diese Gaben zum Auswirken kommen. Aber eigentlich gehört das zu unserem normalen Alltag als Christen. Dass wir für Menschen beten, dass wir Leute heilen und so weiter, denn das sind die Werke Jesu. Aber hier ist diese besondere Gabe der Heilungen. Wenn in einer Gemeinschaft Kranken da sind, dann erkennt man mit der Zeit der oder diejenige, oder vielleicht sind es ein paar, die irgendeine besondere Salbung haben. Und du weißt, wenn du zu denen gehst, dann ist es normalerweise so, Gott schenkt diese Heilung. Zum Wohle, zum Nutzen aller. Amen. Sind nicht irgendwie exklusive Leute, sondern die sind Leute, die dem Leib zur Verfügung stellen. Leute, die bereit sind, für anderen zu beten. Und du merkst, hey, Mensch, mehr und mehr erkenne ich, wenn der oder die für jemanden beten, dann passiert was. Halleluja. Zum Nutzen aller, diese Gnadengabe der Heilungen. Wir haben diese Heilungengabe und dann haben wir eine Gabe der Wunderwirkung. Also es sind Leute, die eine Begabung haben, Wunder zu wirken. Hui, das klingt toll, gell? Also was wäre ein Wunder? Lass uns das mal versuchen zu definieren. Ein Wunder ist zum Beispiel, man hat eine gebrochene Knochen und jemand kommt und sagt, sei geheilt in Jesu Namen und diese Knochen wird sofort wiederhergestellt. Das ist ein Wunder. Eine Heilung ist, ich habe einen Schnitt und das Ding wird geheilt. Das ist eine Heilung. Oder ich bin krank, eine Krankheit und ich werde geheilt von dieser Krankheit. Ein Wunder ist eine physische Sache, eine Sache, der unmöglich ist, aber es passiert. Das ist ein Wunder. Ist jemand tot und weckt wieder vom Toten auf, das ist ein Wunder, das ist keine Heilung. Amen. So ist das ein Schritt weiter als eine Heilung. Das sind die Dinge, die physisch unmöglich wären, aber die doch passieren. Das sind Wunder. Und es geben Leute, die diese Gabe haben. Ich meine, Benny Hinn kann man nennen. Reinhard Bonke kann man nennen, Mahesh Chavda kann man nennen. Das sind Leute, die wir kennen in unseren Tagen, die eine ganz besondere Gabe haben. Wir waren ein paar Mal mit Mahesh unterwegs in Osteuropa, bevor er noch vor die Mauer runtergekommen ist. Und waren tausende Leute da. Und er hat sie einfach so in eine Reihe stehen lassen. Und bevor er seinen Dienst begann, hat er seine Schuhe gewechselt. Er hat so Tennisschuhe angezogen. Und dann rannte er fast durch die Reihen und hat bum, bum, bum. Und die Leute knallten auf den Boden und die wurden geheilt und was weiß ich auch. Aber die Kraft des Herrn wirkte so durch ihn. Ich habe mir so oft gewünscht, dass es so schnell geht. Das ist einfach bum, bum, bum und alles ist erledigt. Das ist so toll. Normalerweise muss ich noch länger für die Leute beten. Es dauert ein bisschen länger. Er ist ganz unterschiedlich, der macht es so, wie er will. Und Benny Hinn, der sitzt auf dem, was macht der? Und dann fallen im ganzen Bereich des Zimmers, die fallen um und die Wunder geschehen und es ist spitze. Einfach wunderbar. Ja. Sind verschiedene Wirkungen, diese Begabungen. Und die sind zum Nutzen aller. Und wenn du diese Leute siehst, die vor die Tausende und Millionen predigen dürfen und dies die Auswirkungen siehst, dann ist das ja genau in dem Rahmen. In der Gemeinde, wo eine kleine Gemeinde da ist, wird es anders aussehen. Die Auswirkung wird anders aussehen vielleicht. aber nicht seine Kraft. Das wird nicht anders sein. Halleluja. Wir dürfen vieles zulassen. Wir müssen nicht alles intellektuell erfassen müssen, denn wir wissen, dass er Gott ist. Aber wir können ihm vertrauen. Wir können sagen, Herr, ich möchte, dass du auch durch mich Freiheit hast, dein Volk zu dienen, wie du willst. Das ist immer der Schlüssel zum Nutzen aller. Eine Gabe wirst du nie für dich alleine bekommen. Das widerspricht alles, was hier steht. Du wirst aber Gaben bekommen, die zum Nutzen aller sind. Ich würde sagen, du hast Gaben bekommen, die zum Nutzen aller sind. Die Frage ist, setzt du sie ein? Oder hältst du sie irgendwie für dich? Oder traust du dir nicht? Das ist normalerweise der Fall. Wir trauen uns nicht. Ach, wer bin ich? Ich bin so klein. Ich bin so was auch immer. Aber das dürfen wir nicht machen. Wir müssen das umkehren und wir müssen sagen, Herr, gebrauche mich doch. Wenn du mir was geben möchtest, dann gib es mir, Herr, und lass mich dein Volk damit dienen. Wir haben natürlich unsere Ich, unsere Natur, mit der wir immer kämpfen. Und manchmal, so wie Dieter das beschildert hat, manchmal kommen wir in die Zeiten, wo wir meinen, oh, jetzt bin ich der Mann und der Frau Gottes jetzt. Also, komm doch, helf dir, natürlich. Ich bin's doch. Und wenn das passiert, natürlich, dann muss Gott mit uns arbeiten, an uns arbeiten. Denn er will auch nicht zulassen, dass sein Volk missbraucht wird. Das kann so schnell zum Missbrauch führen. Und das will er nicht und das wollen wir eigentlich auch nicht. Der Tiefe unseres Herzens, wir wollen ja seine Diener sein. Dann gibt es Wunderwirkungen, einen anderen aber Weissagung oder Prophetie. Weissagung ist, ich weiß nicht, ob das auf Deutsch wirklich gut zu verstehen ist, Prophetie, das ist, Prophezeiung ist ein Wort, der vorausgesagt wird oder ein Wort von Gott an jemanden gegeben oder an eine Gemeinde gegeben, ein Wort, der zukunftsweisend ist vielleicht, ein Wort, der ermahnend ist vielleicht, ein Wort aber, der, egal ob es ermahnend ist oder nicht, mit Gottes Liebe kommt, mit die Überführung des Heiligen Geistes, aber nie mit Verdammnis. Wenn jemand auf dich zukommt, ein Prophet, und hat ein knalliges Wort und du fühlst dich nur verdammt, dann musst du das Wort in Frage stellen. Wenn du überführt bist vom Heiligen Geist und es zur Buße führt, dann ist das was anderes. Ein Wort vom Herrn kann durchaus in der ersten Instanz negativ klingen, besonders wenn es Korrektur ist, weil das piekst ja. Das geht ja rein. Du musst ja dich korrigieren lassen wollen, um dieses Wort zu empfangen. Aber eine Überführung des Heiligen Geistes ist ganz, ganz anders als Verdammnis. Wenn ein Wort nur Verdammnis hat, dann kann es ja nicht von Gott sein. Denn es heißt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und wir müssen unterscheiden zwischen Korrektur und Ermahnung, der eigentlich sehr positiv ist, und Verdammnis. Wir müssen lernen, diese Dinge zu unterscheiden. Denn manchmal ist das nicht so leicht. Wenn jemand dir sagt, du musst mit deinen Dingen aufhören. Gott sagt dir, hör damit auf, sonst passiert was. Also das sonst passiert was, ob das von Gott ist oder den Mensch, muss auch unterscheiden. Aber dieses Wort, wenn jemand sagt, du hast ein Problem in deinem Leben und es ist in dies oder den Bereich. Gott sagt dir, es ist Zeit, daran zu arbeiten. Spitze. Ein ermahnendes Wort, nicht verdammend, das kann ich ganz leicht annehmen. Wenn einer sagt, du bist eine Niete, du bist eine schlechte Person, weil du das und das gemacht hast, und Gott sagt dir, wenn du das nicht änderst, dann werde dich auslöschen. Das ist ein verdammendes Wort, der nicht von Gott kommt. Woher soll ich wissen, dass das nicht von Gott kommt? Weil ich sein Wort so gut kenne, dass ich sagen kann, in Römer 8 heißt es gibt keine Verdammnis für die in Christus Jesus. Also Jesus spricht nicht so mit mir. Wenn ich das nicht weiß, natürlich, dann kann ich sehr leicht gefangen genommen werden von solchen Unsinn. Und das passiert immer und immer wieder. Falsche Propheten. Leute, die meinen, sie sind Christus und reden daher mit solchen Dingen und fangen Leute wirklich ein. Aber diese Gabe der Prophetie innerhalb die Gemeinde zum Nutzen aller, da kannst du erwarten, dass auch wenn ein ermahnendes Wort kommt, dass es letztendlich des Leib Christi aufbaut. Es ist zur Auferbauung des Leibes da. Dann haben wir das nächste, einen anderen aber, Unterscheidungen der Geister. Das ist eine sehr, sehr wichtige Gabe innerhalb des Leibes. Ich denke, das ist auch eine Gabe, die generell zur Verfügung steht, weil der Heilige Geist wohnt in jedem Einzelnen von uns. Und ich denke, jeden von uns kann das auch bezeugen. Du kommst in eine Situation und jemand sagt irgendetwas und sagt, irgendwas passt da nicht. Amen. Das ist ja die Unterscheidung, das Vermögen, die Gott uns gegeben hat, diese göttliche Unterscheidung. Es geben Situationen, wo es feiner ist, wo die Linie vielleicht haarscharf ist, wo einen Geist, unser Feind ist ja sehr, sehr hinterlistig. Aber wenn so eine Gabe zum Vorschein kommt, dann wird es auf jeden Fall einen Nachklang finden. Wenn jemand sagt, Moment mal, ich habe das Gefühl, das ist nicht so rein hier. Irgendetwas stimmt nicht mit dieser Sache. Ich habe einfach dieses Empfinden, das ist eine böse Geist, das ist nicht Gottes Geist, der hier spricht. Ich meine, du kannst dir diese Beispiel nehmen. Petrus und weiß nicht ganz genau. Die waren an einem Ort, vielleicht wisst ihr, wer das gewesen ist, da kam diesen Mädchen hinterher und sagt, die sind die Diener Gottes und so weiter und so fort. Paulus und Silas, Dankeschön. Und das ging ein paar Tage lang. Dieses Mädchen hat die Wahrheit gesagt. Hier sind die Diener des Allerhöchsten. Hört auf ihnen. Ich meine, toll, Werbung umsonst. Aber dann hat Paulus erkannt, nein, das ist ein Geist, der nicht von Gott kommt, hat diesen Geist beschworen und dieses Geist ist von diesem Mädchen rausgegangen, das war ein Wahrsagergeist und dann haben sie Ärger bekommen. Aber er hat es erkannt. Und so ist es mit diesem Unterscheidungsvermögen. Das muss mal kommen, weil manchmal klingen die Sachen gut, aber die sind nicht gut. Die haben einen Anschein, gut zu sein, aber das ist der Trick unseres Feindes. Jetzt ergibt es Anschein nach, ist das ja eine gute Sache, aber es ist eigentlich gar nicht. Deswegen ist dieses Unterscheidungsvermögen sehr, sehr wichtig, auch in die Gemeinde. Und wenn du sowas hast, dann lass es doch zum Ausdruck kommen. Wie? Da sprechen wir in ein paar Minuten drüber. So eine andere, nach der Unterscheidung, einen anderen hat die Gabe, in verschiedenen Arten von Sprachen zu sprechen. Das heißt, in Zungen. Das heißt, irgendjemand steht auf in der Gemeinde und gibt eine Zungenrede von sich. Plötzlich steht einer auf und so labadabasirabayandorabaladan. Jeder ist ruhig und hört zu und wird nervös, oder? Oh mein, was ist denn hier los? Und es ist ein bisschen ehrfürchtig, sowas zu machen, weil wenn jemanden in der Gemeinde so eine Sprachrede hat, dann muss er darauf warten, dass jemand das übersetzt. Weil sowas ist nicht gleich das Zungenbeten, die ich mit mir zwischen Gott tue. Oder wenn wir alle so in Lobpreis sind und wir singen in Zungen und so, das ist eine Sache, wo wir alle den Herrn loben. Aber wenn jemanden in der Gemeinde diese Gabe hat, steht auf und gibt von sich eine Zungenrede, dann müssen wir erwarten, dass eine Übersetzung kommt. Und wir sollen darauf warten. Manchmal wird es ungemütlich und nervös und wir gehen schnell weiter. Statt, dass wir einfach warten und sagen, okay Herr, jetzt warten wir auf die Übersetzung. Manchmal kommt die Übersetzung vom selben Person. Manchmal, sehr oft sogar, kommt es von jemand anders in der Gruppe. Diese Person, diesen anderen, der die Auslegung der Sprachen hat, für denen, er braucht genauso viel Glauben wie derjenige, der diese Zungenrede gibt. Denn er macht das auch nicht ohne. Ich meine, Herzklopfen und so, oh mein Gott, muss ich das? Ja, und du gibst das, du machst diesen Glaubensschritt, du gibst diese Zungenrede und dann musst du warten, dass, dann musst du hoffen und beten, dass derjenige, der die Auslegung hat, nicht schweigt. Komm, dann, sonst stehe ich wirklich dumm da, gell? Aber wir dürfen erwarten, dass wenn sowas kommt, dass Gott die Auslegung gibt. Das habe ich ohne Ausnahme erfahren. Manchmal haben wir ein paar Minuten warten müssen, bis derjenige mit der Auslegung den Mut hatte, seinen Mund aufzumachen. Weil das Problem ist, dass derjenige, der die Auslegung hat, nur die ersten zwei Worte hat. Ja, was ist, wenn das alles ist? Aber habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Nimm doch diesen ersten Schritt. Sprich aus, was du hast und lass Gott dir die Fülle schenken. Manchmal kommt eine Zungenrede, der dauert 3 Minuten, kommt eine Auslegung, das dauert 10. Oder es dauert vielleicht nur halb so lang. Und dann haben wir das Problem, ja, ist das wirklich was gewesen oder ist das nichts gewesen? Und ich kann nur sagen, wenn du den Unterschied zwischen Deutsch und Englisch kennst, dann ist es nicht so schwierig. Weil in einer Sprache kannst du irgendetwas sagen mit wenigen Worten oder eine Auslegung kann der Sinn einen Zungenrede geben, ohne in Detail zu gehen. Und letztendlich sehen wir jetzt durch ein dunkles Glas. Letztendlich sind wir jetzt in einem Stadium, wo wir nur zum Teil wissen. Also wir sind nur teilweise richtig. Wir sind nur teilweise wirklich geistlich. Wenn ich jetzt eine prophetische Rede gebe, dann ist es vielleicht hoffentlich 80% Gott, 20% Dan. Im schlimmsten Fall ist es 80% Dan und nur 20% Gott. Und dann brauchen wir wieder diese Unterscheidungsvermögen, um zu sehen, okay, was war wirklich von Gott, was war nur von Dan. Aber Tatsache ist, dass wir alle in diesem Rahmen arbeiten und wandeln. Wir sind alle in diesem Stadium, wo wir nicht ganz klar sehen. Wir sehen durch dieses dunkle Glas noch. Erst wenn wir vor ihm stehen, wird uns alles wirklich klar sein. Also lasst uns doch das, was teils ist, teils sein. Und lasst uns unterscheiden. Der Sinn wird schon durchkommen, weil der Heilige Geist ist ja dahinter. Der wird schon dafür sorgen, dass wir ihm verstehen. Weil das ist das, was er möchte. Der Heilige Geist gibt diese Gaben, wie er will. Daran müssen wir uns immer erinnern. So, das sind die Gaben. Das ist ein kleiner Überblick, über was die Gaben sind. Was wir zu erwarten haben an Geistesgaben in der Gemeinde. Jetzt kommt die Frage, ja warum? Warum Geistesgaben? Was soll das denn? Was machen diese Gaben aus? Erstens mal, wiederum ist es für den Nutzen aller. Und die nächsten Verse geben uns ja die Erklärung. Alle diese Gaben sind gut für die Gemeinde. Das heißt, die sind zum Nutzen aller. Zum positiven Nutzen. Das heißt, es gibt keine Gaben, die Gemeinde schaden. Die sind alle gut. Denn der Heilige Geist ist gut und Gott ist gut. In 1. Korinther 12, lass uns mal die Verse 12 bis 27 durchlesen schnell. 11 heißt, dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie. Und wir sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spreche, ich bin kein Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn der ganze Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Leute, das ist gute Nachricht. Er hat dich in den Leib gesetzt, genau wo du bist, weil er es so wollte. Wenn alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die Nötigsten. Und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand. Denn die Anständigen brauchen's nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und den geringeren Gliedern höhere Ehre gegeben. Damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleiche Weise füreinander sorgen. Wenn wir das nur zu Herzen nehmen würden als Gemeinde Gottes. Stell dir vor, was für eine wunderbare Welt. Damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleiche Weise füreinander sorgen, zum Nutzen aller. Füreinander sorgen, die Schwächen aufheben, mittragen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid den Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Also das Warum? Weil wir ein Leib sind. Warum hat er die Gaben geteilt, ausgeteilt, wie er will? Weil er möchte, dass wir füreinander sorgen. Weil er möchte, dass wir zu einem Leib heranwachsen, wo es keine Spaltung ist. Es gibt zwei verschiedene Aspekte von menschlichem Charakter, die in diese Verse offenbart ist. Das eine ist diese persönliche Unsicherheit. Und das hört man, wo der Fuß sagt, weil ich nicht der Hand bin, bin ich nicht Teil des Leibes. Der Hand ist mit sich selber nicht zufrieden. Der meint, oh, ich bin nicht gut genug, ich bin schrumpelig, ich bin ja kein Fuß. Und der klagt immer und vergleicht sich immer mit den anderen Gliedern und sagt, oh, ich bin kein Ohr. Und der klagt sich immer an und sagt, weil ich kein Ohr bin, kann ich doch nicht Teil des Leibes sein. Das ist doch Unsinn. Wir schauen von außen zu und sagen, das ist Unsinn. Aber doch, so ist es. Wir haben persönliche Unsicherheiten, wo wir meinen, wir sind nicht gut genug oder wir sind fehl am Platz oder irgendeinen Schmarrn und Unsinn, der Feind uns einflüstert und wir greifen das an und kuscheln das ein und sagen, oh, das stimmt. Nein, es stimmt nicht. Du bist genau, wo Gott dich eingesetzt hat. Und er weiß am besten Bescheid. Und dann heißt es, dass der Ohr sagt, weil ich nicht ein Auge bin, bin ich nicht Teil des Leibes. Das ist Stolz. Das ist umgekehrte Stolz. Wir meinen, wir sind nicht gut genug und das ist einfach Stolz und Sünde. Und da müssen wir Buße tun. Sagen, Herr, ich nehme mich an, so wie du mich gemacht hast. Liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Liebe deine Nachbarn wie dich selbst. Wie kannst du deine Nachbarn lieben, wenn du dich selbst nicht liebst? Nimm dich doch an, wie du bist, weil so hat dich Gott gemacht. Und du bist wunderschön in seinen Augen, genauso wie du bist. Du musst nicht anders sein. Du musst nicht irgendwer anders sein und du musst nicht irgendetwas anders sein. Und eigentlich letztendlich ändert sich gar nichts mit so einer Einstellung. Es schadet dich nur und es schadet den Leib, weil du deinen Teil nicht trägst. Aber du bist dennoch Teil des Leibes. Da kannst du nicht aus. Es tut mir leid. Du bist Teil des Leibes Christi und du wirst es bleiben für alle Ewigkeit. Und du wirst mit mir auskommen müssen für alle Ewigkeit. Und ich werde mit dir auskommen müssen für die ganze Ewigkeit. Also warum nicht jetzt anfangen? Amen. Es wird so einen Unterschied machen. Halleluja. Dann gibt es der Kehrseite. Und das ist persönlicher Stolz. Wo der Auge sagt, der Auge kann nicht zum Hand sagen, ich brauche dich nicht. Das ist der Kehrseite, der gleiche Situation. Das ist persönlicher Stolz. Der eine ist diese falsche Demut, dieser Stolz, wo ich nicht gut genug bin und so. Der andere ist, ich bin zu gut für dich. Was will ich denn mit dir? Wenn ich ja Auge bin, warum brauche ich dich? Du bist ja nur Hand. Genauso unsinnig, oder? Genauso total doof. Und doch stecken wir genau dort mittendrin in der Art und Weise, wie wir denken. Was für einen Unsinn. Aber ich bin so froh, dass die Bibel so klar ist und so ehrlich mit uns. Es sagt, Leute, so bist du. Hör auf damit. Das ist ein Wort, der nicht verdammend ist, sondern ermahnend ist. Es sagt, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Es gibt keinen Gläubigen auf der ganzen Welt, der den Leib nicht braucht. Und wenn du eine von den Lone Rangers bist, wenn du eine von diesen Einzelgängern bist, der du sagst, naja, ich habe meinen Glauben. Ich weiß, wo es lang geht. Ich höre Gott so persönlich. Braucht die Gemeinde nicht. Alle Heuchler sowieso. Dann bist du der Auge, der sagt zu der Hand, ich brauche dich nicht. Kannst du das sehen? Hör auf damit. Natürlich brauchst du den Leib. Und du musst mit dem Leib auskommen, weil du wirst eine ganze Ewigkeit mit denen verbringen müssen. Was machst du im Himmel, wenn du neben den einen sitzt, den du die ganze Zeit verachtet hast? Und er sagt, hey, grüß dich, ich bin auch da. Oh, du. Ich sage dir, Leute, lieber jetzt anfangen. Lieber jetzt. Diese Schriftstelle sagt uns auch, wie wir mit diesen Schwächen der menschlichen Natur umgehen. Sei es die Dinge, die weniger ehrbar scheinen, die geben wir größere Ehre. Die Dinge, die unscheinbar scheinen, die ehren wir, die heben wir noch hoch und schätzen sie hoch. Also was diese Unausgleichheiten, schauen wir mal, ob wir das nochmal finden können. Vielmehr, das ist Vers 22, vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die Nötigsten. Die sind die Nötigsten. Also pass auf, was du meinst, schwach ist oder was du als schwach stempelst. Pass auf, weil die sind die Nötigsten, sagt der Schrift. Und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand. Denn die Starken, die brauchen unsere besondere Unterstützung nicht, aber die, die schwach sind, die sind die Nötigsten und die müssen wir aufheben. Also denk ein bisschen drüber nach, was das bedeutet für uns als Menschen. Die kleine Putzfrau, die keiner merkt, die geht nur so rum, du gehst ja ein bisschen aus dem Weg. Die ist wahrscheinlich Ausländerin, die spricht kein Deutsch oder ganz schlechtes Deutsch. Die scheint schwach zu sein von dem Anschein her, du gehst ihr aus dem Weg. Aber Gott sagt, sie ist am nötigsten hier für die Gemeinde. Nicht, weil sie nur rumputzt. Das ist ein sehr, sehr wertvoller Dienst. Aber diese kleine, unscheinbare Person hat wahrscheinlich eine Last vom Herrn, für die Gemeinde zu beten. Und jeden Abend, wenn sie nach Hause geht, betet sie für die Gemeinde, sagt Gott. Kriegt nur 5 Euro in der Stunde. Aber das gibt dir die Überlebungschance. Und sie sagt, Gott segne diese Gemeinde. Die haben mir eine Lebensmöglichkeit gegeben. Segne diese Gemeinde. Sie geht und putzt rum und sagt, ja, segne diesen Sitzplatz. Segne diese Gemeinde. Lass sie wachsen. Und du weißt nichts davon. Du hältst sie für so unscheinbar und schwach. Aber hier heißt es, der Leib, und wir sind der Leib Christi, der Leib baut sich auf, baut sich selber auf. Sie hält diese schwachen Dinge für umso wichtiger, dass es keine Spaltung gibt, dass es Gleichheit gibt im Leib, dass der Leib für sich sorgt, jedes Glied für den anderen. Du bist nicht für dich da. Du bist für den allgemeinen Wohl da. Du bist für den Nutzen aller da. Und du hast Gaben, die wichtig sind für die Gemeinde. Wenn wir die Gaben des Geistes unter uns sehen wollen, dann müssen wir diese Prinzipien verstehen, weil das ist Gottes Herz für die Gemeinde. Und in so eine Gemeinde fließen die Gaben des Geistes. Die fließen wie Wasser. Die sind so selbstverständlich. Jemand kommt hier rein und sagt, Mensch, schau, wie sie sich lieben. Es muss wirklich stimmen, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Was sehen die meisten Menschen, wenn die in eine Gemeinde kommen? Warum kommen die jungen Leute nicht? Weil wir alles so gut heucheln. Wir sind dermaßen gute Heuchler und schauen so religiös aus. Und tun auch, als ob. Preis dem Herrn. Wir können das. Wir haben das gelernt. Aber wo der Leib sich wirklich trägt, da wirst du einen Unterschied merken. Du kommst in manchen Gemeinden rein und sagst, boah, das ist, es tut mir so gut, hier zu sein. Du merkst den Unterschied, oder? Viele von uns sind aus Gemeinden gekommen, wo wir nur diese Kälte erfahren haben. Und so finden wir uns langsam in kleinere Gruppen, wo mehr von dieser Liebe und diesem Leben fließt. Aber wir sind noch nicht dort, wo wir sein sollen. Das ist ein ermahnendes, kein verdammendes Wort. Okay, lasst euch nicht verdammen. Preist dem Herrn, lasst euch ermutigen. Oh, preist dem Herrn. Auf dass es keine Spaltung ist im Leib. Das ist Gott so wichtig. Halleluja. In Epheser sagt Paulus dieser wunderbare Satz. Wir werden es nicht ganz lesen, denn ich möchte zur nächsten Etappe kommen. Er beschreibt das Leib so, er sagt, ihr seid die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Gott hat Christus zum Haupt der Gemeinde gemacht, der die Fülle dessen ist, der alles in allem erfüllt. Also der Leib Christi. Was für ein Vorrecht und was für eine hohe, hohe Wertschätzung wir in Gottes Augen haben als Leib. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wer an mich glaubt, soll die Werke tun, die ich getan habe, und größere Werke soll er tun, denn ich gehe zum Vater. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Wo ihr geht, da ist der Königreich Gottes mit euch, denn es ist in euch und ihr trägt es. Ihr seid Träger des Königreiches Gottes. Oh, dass Gott uns hilft, helfen wird, das wirklich zu kapieren, was das bedeutet. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.
Wenn ich in der Nacht in den Himmel schaue, den gelben Mond mit scharen Sternen sehe, fehlen mir die Worte. Mein leises Staunen wächst mit jedem Moment, jede Sekunde flüstert mir, wie sehr du mich liebst. Ich bin überwältigt. Noch so viel zu verstehen, so viele Meilen noch zu gehen. Ich schaff's nicht allein, ich will bei dir sein. Fühl mich an den Ort der größten Leidenschaft, dort wo deine Liebe mich empfängt. Fühl mich hin,
du bist manchmal sehr verwirrt, verstehst doch nicht, was um dich geschieht. Vertraue mir, ich kenne jeden fernen Gedanken, jeden Schmerz, doch halte ich dich ganz nah an mein Herz. Ich bin hier. Noch so viel mehr verstehen, so viele Meilen mit mir gehen. Du bist nicht allein, ich will immer bei dir sein. Ich fühle dich an dem Ort der größten Leidenschaft, dort wo meine Liebe dich empfängt. Ich fühle dich in Wohnung. für dich dort, wo mein Leben deinen Sinn erfüllt. Ich führe dich hin in meine Arme, ganz nah, wo dich mein Vaterherz erfüllt. Du bist frei von allem, was dich hält. Leidenschaft, dort wo deine Liebe mich empfängt. Ich fühle mich irgendwo Ängste blieb vor meiner Macht, wo deine Nähe neuen Frieden schenkt. Ich fühle mich dort, wo mein Leben deinen Sinn erfüllt. Ich fühle mich hier in deine Arme ganz nah. Ich fühle dich hier in meine Arme ganz nah.
Du führst mich hier in deine Arme ganz nah.
Und ich mein Vaterherz.